Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich bin Sigmund Freud, geboren im Jahr 1856 in Freiberg, in Mähren, damals Teil des österreichischen Kaiserreichs. Mein Vater war ein Wollhändler, streng, gebildet und oft melancholisch. Meine Mutter Amalia war jung, warmherzig und stolz auf ihren goldenen Sigi. Schon früh spürte ich, dass Worte und Gedanken mehr Macht haben als Muskeln. Als ich 3 Jahre alt war, zog meine Familie nach Wien. Die Stadt, die mich prägen und zugleich zermürben sollte. Wien war ein Ort der Widersprüche. Prachtvoll gebildet, aber auch engstirnig und konservativ. Zwischen Kaffeehäusern, Musik und Moral suchte ich nach etwas, das hinter den Fassaden lag. Nach der Wahrheit über das, was Menschen antreibt. Ich war ein fleißiger Schüler. Sprachen, Philosophie, Biologie. Alles faszinierte mich. Ich wollte wissen, warum wir fühlen, was wir fühlen. Warum wir träumen, zweifeln, begehren. Warum die Vernunft so oft versagt. Mit 17 begann ich mein Medizinstudium an der Universität Wien. Ich wollte verstehen, was im Kopf geschieht. Nicht nur in Knochen und Nerven, sondern in Gedanken und Träumen. Mein frühes Interesse galt dem Gehirn. Ich arbeitete als junger Forscher im Labor des Physiologen Ernst Brücke, wo ich zum ersten Mal die Verbindung zwischen Körper und Geist spürte. Brücke lehrte mich, dass jedes seelische Phänomen eine körperliche Grundlage habe. Ich glaubte ihm, zunächst. Doch tief in mir zweifelte ich daran, dass man die Seele auf Chemie reduzieren kann. In dieser Zeit las ich Philosophen wie Nietzsche und Schopenhauer, die von verborgenen Kräften im Menschen schrieben. Ihre Gedanken ließen mich nicht los. Vielleicht, dachte ich, ist das Bewusstsein nur die Oberfläche. Und darunter liegt etwas, das wir nicht sehen wollen. 1900 Jahre später würde man dieses darunter das Unbewusste nennen. Damals war es bloß ein Gedanke, kaum fassbar, aber elektrisierend. Ich begann zu vermuten, dass das, was wir verdrängen, nicht verschwindet. Es lebt weiter, in Träumen, in Versprechern, in Symptomen. Ich arbeitete in Krankenhäusern, untersuchte Gehirne, behandelte Patienten. Doch je mehr ich sah, desto mehr merkte ich, dass sich nicht alles mit Medizin erklären lässt. Manche Menschen litten, ohne dass ihr Körper krank war. Ihre Leiden schienen aus Worten gemacht, aus Erinnerungen, Gefühlen, Ängsten. Ich lernte, dass Zuhören manchmal heilender sein kann als jede Spritze. Und ich begann etwas zu tun, was damals als ungewöhnlich galt. Ich fragte meine Patienten, was sie träumten. Viele meiner Kollegen hielten das für Unsinn. Aber ich war überzeugt, dass in diesen Träumen ein Schlüssel lag. Ein Zugang zu einer tieferen Wahrheit. Eine Wahrheit, die der Mensch selbst nicht kannte, die aber in ihm sprach. Wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, sehe ich nicht nur einen jungen Arzt, sondern einen Suchenden. Einen, der in den Schatten des Geistes blickte und dort mehr Licht fand, als er erwartete. Die Geburt meiner Idee begann nicht mit einem Experiment, sondern mit einem Zweifel. Was, wenn die größte Kraft im Menschen jene ist, die er nicht sieht? Wien im späten 19. Jahrhundert war eine Stadt der Musik, der Medizin und der Masken. Die Menschen kleideten sich elegant, sprachen höflich und dachten tief, doch über das, was in ihnen vorging, sprach niemand. Gefühle galten als Schwäche, Begehren als Sünde und seelisches Leid als Schande. Genau dort, in dieser Spannung zwischen Fassade und Wahrheit, begann mein eigentliches Forschen. Ich promovierte im Jahr 1880 in Medizin, voller Idealismus und mit dem Wunsch, das menschliche Gehirn zu verstehen. Ich arbeitete am Wiener Allgemeinen Krankenhaus, sezierte Nerven, studierte Reflexe und schrieb wissenschaftliche Artikel, die kaum jemand las. Meine Arbeit war gewissenhaft, doch in mir nagte der Gedanke, dass die wahren Bewegungen der Seele nicht unter dem Mikroskop zu finden waren. Einen entscheidenden Einfluss hatte meine Zeit in Paris bei dem berühmten Neurologen Jean-Martin Charcot. Dort sah ich etwas, das meine Sicht auf den Menschen für immer verändern sollte. Charcot behandelte Frauen, die an einer rätselhaften Krankheit litten. Hysterie. Sie zitterten, verloren das Bewusstsein, sprachen mit fremden Stimmen und niemand konnte erklären, warum. Charcot setzte Hypnose ein, um ihre Symptome zu lindern. Ich beobachtete, wie sich unter seiner Stimme starre Körper entspannten, wie vergessene Erinnerungen zurückkehrten. Ich war fasziniert und erschrocken. Wenn Worte Symptome heilen konnten, dann musste ihre Ursache ebenfalls in Worten liegen, nicht im Fleisch. Ich kehrte nach Wien zurück, überzeugt, dass in diesen Phänomenen der Schlüssel zu etwas Grundlegendem lag. Doch meine Kollegen lachten. Hypnose galt als Jahrmarktszauber, die Idee einer seelischen Ursache, körperlicher Leiden als Fantasterei. Ich wurde belächelt, verspottet, aber ich konnte nicht loslassen. In diesen Jahren begegnete ich Josef Breuer, einem angesehenen Arzt und Denker. Gemeinsam behandelten wir eine junge Frau, die unter Lähmungen, Krämpfen und Sprachstörungen litt, bekannt als der Fall Anna O. Breuer entdeckte, dass ihre Symptome nachließen, wenn sie über ihre verdrängten Erinnerungen sprach. Sie nannte es die Talking Cure, die Redekur. Ich begriff, das Sprechen befreit. Das Ausgesprochene verliert seine Macht. Hier lag der Keim der Psychoanalyse, auch wenn wir es damals noch nicht so nannten. Ich begann, meine Patienten nicht nur zu untersuchen, sondern ihnen zuzuhören. Wirklich zuzuhören. Ich ließ sie freisprechen, ohne Unterbrechung, ohne Bewertung. Und aus diesen scheinbar chaotischen Erzählungen entstand ein Muster. Träume, Ängste, Versprecher. Sie alle sprachen dieselbe Sprache, die des Unbewussten. Gleichzeitig begann ich zu verstehen, dass auch meine eigene Seele mir Rätsel aufgab. Ich analysierte meine Träume, notierte jeden Versprecher, jede Fantasie. Ich wurde mein eigener Patient. Diese Selbstbeobachtung wurde zum Werkzeug meiner Forschung. Doch der Preis war Einsamkeit. In den Wiener Ärztekreisen galt ich bald als Sonderling. Ich verlor Freunde, Patienten, Ansehen. Aber ich wusste, jede große Idee beginnt als Zumutung. Ich schrieb, ich forschte, ich zweifelte. Nächtelang saß ich über Aufzeichnungen, durchstreifte Gedankengänge wie ein Archäologe auf der Suche nach einem verschütteten Tempel. Ich spürte, dass unter den Ruinen des Bewusstseins eine ganze Welt lag, pulsierend, geheimnisvoll, gefährlich. Und während die anderen noch über Nervenstränge diskutierten, hörte ich den ersten Pulsschlag des Unbewussten. Der Weg zu meiner größten Entdeckung war kein gerader Pfad, sondern ein Labyrinth aus Skepsis, Missverständnissen und Nächten voller Zweifel. Ich war überzeugt, dass die Seele selbst Gesetze besaß, nicht weniger präzise als jene der Physik oder Biologie. Nur waren diese Gesetze unsichtbar, verborgen unter Schichten von Erziehung, Moral und Angst. Gemeinsam mit Josef Breuer arbeitete ich weiter an Fällen wie Anna O. Wir beobachteten, dass Erinnerungen, die zu schmerzhaft waren, um bewusst ertragen zu werden, im Unbewussten weiterlebten und von dort Symptome erzeugten. Ein unbewältigter Schmerz, ein verdrängter Wunsch, ein ungesagtes Wort. Sie alle suchten sich ihren Weg, manchmal in Form einer Krankheit, manchmal in Träumen. Doch Breuer, mein Mentor und Freund, zog sich bald zurück. Die Konsequenzen unserer Arbeit waren ihm zu radikal. Ich stand allein da, mit einem Gedanken, der die gesamte Medizin auf den Kopf stellte. Ich begann, die Hypnose aufzugeben und stattdessen das freie Assoziieren zu entwickeln. Der Patient lag auf einer Couch, sprach, was ihm in den Sinn kam, und ich hörte zu. Keine Suggestion, kein Zwang, nur Sprache, Erinnerung, Deutung. Ich merkte, dass sich die Seele öffnet, wenn man sie nicht drängt. Das Unbewusste spricht nicht in Sätzen, sondern in Symbolen. Versprecher, Tagträume, kleine Irrtümer. All das sind Boten einer tieferen Wahrheit. Ich begann, sie zu entziffern, wie ein Code. 1900 erschien die Traumdeutung, das Buch, das mein Leben veränderte und das mich zugleich ins Abseits stellte. Ich hatte Jahre daran gearbeitet, jede Nacht meine eigenen Träume analysiert, sie in Bilder und Bedeutungen zerlegt. Ich sah Träume als Wunscherfüllungen, verschlüsselte Botschaften unseres innersten Begehrens. Ich wusste, dass dieses Werk revolutionär war, aber ich ahnte auch, dass man mich dafür verspotten würde. Und so kam es. Kaum jemand kaufte das Buch, viele nannten es wilde Fantasie, pathologisch, obszön. In Fachkreisen wurde ich ignoriert, nur wenige verstanden, was ich meinte. Dass der Mensch nicht Herr im eigenen Haus ist, dass er von Kräften gesteuert wird, die er nicht kennt. Ich war enttäuscht, aber unbeirrt. Ich gründete eine kleine Diskussionsrunde in meiner Wohnung in der Berggasse 19, den sogenannten psychologischen Mittwochkreis. Dort versammelten sich junge Denker wie Alfred Adler, Wilhelm Stekel und bald auch Carl Gustav Jung. Gemeinsam sprachen wir über Triebe, Träume, Angst und Kindheit. Die Luft war elektrisch. Endlich fühlte ich mich verstanden. Doch mit jedem neuen Gedanken entfernte ich mich weiter von der traditionellen Medizin. Ich begann, Begriffe zu prägen, die bald die Welt verändern würden. Verdrängung, Ödipuskomplex, Libido. Ich zeigte, dass Sexualität kein Randthema war, sondern das Zentrum menschlicher Motivation. Eine Idee, die Empörung auslöste. Ich wusste, dass ich Grenzen überschritt. Aber Wahrheit lässt sich nicht in Konventionen pressen. Ich wollte den Menschen nicht moralisch erklären, sondern psychologisch. Ich wollte zeigen, dass das, was uns beschämt, oft das ist, was uns am tiefsten bewegt. Ich war mir bewusst, dass diese Gedanken gefährlich waren. Sie bedrohten Religion, Philosophie, bürgerliche Moral. Doch ich konnte nicht zurück. Der Weg zur Psychoanalyse war eingeschlagen. Und ich ging ihn allein, bewaffnet, nur mit Stift, Geduld und einem unerschütterlichen Glauben an die Macht des Unbewussten. Was ich suchte, war nicht die Seele als Mythos, sondern als Wirklichkeit. Und ich ahnte, wer in die Dunkelheit blickt, entdeckt irgendwann sich selbst. Träume. Sie begleiten uns jede Nacht und doch fliehen sie am Morgen wie Nebel. Für mich waren sie keine sinnlosen Bilder, keine zufälligen Fantasien, sondern die tiefste Form menschlicher Wahrheit. In ihnen sprach das Unbewusste. Leise, verschlüsselt, aber ehrlich. Als ich die Traumdeutung veröffentlichte, verstand kaum jemand, was ich sagen wollte. Ich schrieb: Der Traum ist die verkleidete Erfüllung eines verdrängten Wunsches. Ein Satz, der damals Empörung hervorrief. Wie konnte jemand behaupten, dass in jedem Traum, auch im Albtraum, ein Wunsch steckt? Und doch war ich sicher. Hinter jedem Schrecken, hinter jeder Angst verbarg sich ein Bedürfnis, das sich den Weg an die Oberfläche bahnte. Ich begann, meine eigenen Träume zu analysieren. Ich schrieb sie auf, Nacht für Nacht, wie ein Detektiv, der Spuren verfolgt. Ich erinnerte mich an einen Traum über den Tod meines Vaters, voller Schuld und Angst, doch ich erkannte darin den Konflikt zwischen Liebe und Rivalität. Da war sie, die Wahrheit, die niemand auszusprechen wagte. Selbst die edelsten Gefühle tragen Schatten in sich. Meine Methode war einfach und radikal zugleich. Ich bat Patienten, ihre Träume zu erzählen, dann frei zu assoziieren. Jedes Bild, jedes Detail, jede Emotion konnte eine Spur sein. Ich hörte zu, suchte Verbindungen, Muster, Wiederholungen. Langsam formte sich aus diesen Fetzen ein Sinn. Träume waren nicht chaotisch. Sie folgten Gesetzen, der Verdichtung, Verschiebung und Symbolisierung. Sie sagten, was das Bewusstsein verbarg. Die Kirche hielt mich für gefährlich, die Wissenschaft für überheblich. Doch Künstler, Schriftsteller und Philosophen begannen, in meinen Gedanken einen Schlüssel zu sehen. Sie verstanden, dass Träume nicht bloß Rätsel sind, sondern Kunstwerke des Inneren. Die Traumdeutung war anfangs ein Misserfolg, verkaufte kaum Exemplare. Erst Jahre später wurde sie gelesen, zuerst in kleinen Zirkeln, dann weltweit. Ich wurde älter, aber meine Theorie begann zu leben. Ich erinnerte mich an eine meiner Patientinnen, die von einem brennenden Haus träumte. Sie stand darin unfähig, sich zu bewegen. Auf den ersten Blick ein Albtraum. Doch in ihrem Wachleben war sie gefangen in einer lieblosen Ehe. Der Brand war kein Untergang. Er war ihr unbewusstes Verlangen nach Befreiung. So lernte ich, dass Angst oft ein verkleideter Wunsch ist. Je tiefer ich in die Träume blickte, desto klarer sah ich, dass sie nicht Lügen sind, sondern Wahrheiten in Masken. Das Unbewusste spricht nicht direkt, es flüstert in Bildern, um das Bewusstsein nicht zu erschrecken. Ich fühlte mich manchmal wie ein Übersetzer zwischen zwei Welten, der sichtbaren und der verborgenen. Meine Arbeit machte mich berühmt, aber auch einsam. Viele Schüler bewunderten mich, doch einige, wie Jung und Adler, begannen eigene Wege zu gehen. Sie wollten den Traum deuten, aber nicht den Schatten sehen, aus dem er kommt. Ich blieb überzeugt. Wer seine Träume versteht, versteht sich selbst. Denn im Traum spricht der Mensch ohne Maske. Und manchmal, wenn ich nachts erwachte, zwischen Schlaf und Denken, fragte ich mich, ob ich nicht selbst nur Teil eines größeren Traums war. Eines Traums, den die Menschheit träumt, um sich endlich zu erkennen. Kein Gedanke, der das Fundament einer Gesellschaft erschüttert, bleibt ohne Widerstand. Ich wusste, dass meine Theorien provozieren würden, aber ich war nicht vorbereitet auf die Härte der Ablehnung, die mir entgegenschlug. Die Wiener Ärzteschaft sah in mir einen Ketzer, die Presse verspottete mich, alte Kollegen wandten sich ab. Ich hatte die Sittlichkeit verletzt, hieß es, weil ich offen über Sexualität, Triebe und kindliche Wünsche sprach. Doch ich konnte nicht schweigen. Ich war überzeugt. Der Mensch ist kein reines Vernunftwesen. Unter der Oberfläche des Bewusstseins gärt ein brodelndes Gemisch aus Begierde, Schuld und Angst. Wer den Menschen verstehen will, darf nicht vor diesen Abgründen zurückschrecken. Und ich ging weiter, Schritt für Schritt, auch wenn jeder neue Gedanke mich weiter ins Abseits führte. In den Jahren nach die Traumdeutung formte sich um mich eine kleine leidenschaftliche Gruppe junger Ärzte und Denker. Wir trafen uns wöchentlich in meiner Wohnung in der Berggasse 19, wo Zigarrenrauch und Diskussionen den Raum füllten. Der Mittwochabend wurde zum Geburtsort der Psychoanalyse als Bewegung. Es war eine Zeit der Begeisterung und des Verrats. Carl Gustav Jung, der charismatische Schweizer, wurde zunächst mein Schüler, fast wie ein Sohn. Ich sah in ihm die Zukunft der Psychoanalyse, frei von den antisemitischen Vorurteilen, die mir in Wien entgegenschlugen. Doch bald zeigte sich, dass unsere Gedanken sich trennten. Jung sprach von Archetypen, von einer mystischen Seele der Menschheit. Ich sprach von Trieben, Konflikten, dem Unbewussten im Individuum. Er suchte Harmonie. Ich sah Kampf. Unsere Freundschaft zerbrach, nicht laut, aber endgültig. Auch Alfred Adler, ein anderer Schüler, wandte sich ab. Er glaubte, dass der Mensch vor allem vom Streben nach Macht bestimmt sei, nicht von Sexualität. Vielleicht hatte er teilweise recht, aber ich konnte die Libido, die Energie des Begehrens, nicht verleugnen. Sie war für mich der Motor des Lebens. Ich verlor Freunde und Anhänger, aber nicht meine Überzeugung. Ich war alt genug, um zu wissen, dass jede Idee ihre Heretiker braucht, um zu überleben. Meine Gesundheit begann zu leiden. Ich litt unter starken Schmerzen im Kiefer, ein Krebs, der mich Jahrzehnte begleiten sollte. Operationen, Prothesen, Blutungen. Ich sprach mit Mühe, rauchte dennoch weiter. Die Zigarre war mein Trost, mein Ritual, mein stummer Trotz gegen die Vergänglichkeit. Auch familiär blieb mir das Schicksal nicht erspart. Der Verlust meines Vaters traf mich tief. Ich analysierte meine Trauer wie ein Forscher und entdeckte darin das, was ich später den Ödipus-Komplex nannte. Den unbewussten Konflikt zwischen Liebe und Rivalität gegenüber den Eltern. Es war schockierend, das Unsagbare auszusprechen, doch ich wusste, dass darin ein universales Muster lag. Ich schrieb, ich kämpfte, ich verteidigte meine Ideen. In 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie legte ich offen, was viele dachten, aber niemand zu sagen wagte, dass Sexualität nicht erst mit der Pubertät beginnt, sondern das ganze Leben prägt. Vom Kind bis zum Greis. Ich wusste, dass ich damit einen Sturm auslösen würde. Aber ich glaubte, dass Erkenntnis wichtiger ist als Anstand. Manchmal in stillen Stunden fragte ich mich, ob ich zu weit gegangen war. Doch dann erinnerte ich mich an meine Patienten. An die, die nach Jahren des Leidens durch das Sprechen Frieden fanden. Und ich wusste, ich hatte keine Wahl. Kämpfe formen den Geist. Krisen schärfen den Blick. Und während die Welt noch lachte, begann sie unbewusst schon meine Sprache zu sprechen. Ich hatte gelernt, dass Erkenntnis selten geliebt wird. Besonders dann nicht, wenn sie den Menschen sein eigenes Spiegelbild zeigt. Ohne Schminke, ohne Heiligenschein. Doch genau das war mein Ziel. Ich wollte den Menschen nicht verherrlichen, sondern verstehen. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wuchs mein Einfluss, aber auch der Widerstand. Meine Theorien über Sexualität, Triebe und das Unbewusste drangen in die Öffentlichkeit. Ich sprach von Dingen, über die man in bürgerlichen Salons nicht sprach. Vom kindlichen Begehren, vom verdrängten Hass auf den Vater, von der ständigen Spannung zwischen Lust und Verbot. Viele nannten mich obszön, andere genial. Ich formulierte, was später als das Strukturmodell der Psyche bekannt werden sollte, das Es, das Ich und das Über-Ich. 3 Instanzen, die im Menschen miteinander ringen. Das Es, Sitz der Triebe, der ungefilterten Wünsche. Das Ich, der Vermittler, der versucht, Ordnung herzustellen. Und das Über-Ich, die Stimme der Moral, geformt aus Verboten, Religion, Eltern, Gesellschaft. Der Mensch, so erkannte ich, ist kein Herr im eigenen Haus. Er ist eine Bühne, auf der diese Kräfte miteinander streiten. Ich sah, wie diese inneren Konflikte sich in der Welt widerspiegelten. Ganze Nationen verhielten sich wie Individuen, von Angst getrieben, vom Vaterbild beherrscht, vom Wunsch nach Macht gelenkt. Ich schrieb das Unbehagen in der Kultur und erklärte, dass Zivilisation nur möglich ist, wenn der Mensch seine Triebe zügelt. Doch diese Unterdrückung erzeugt Leid, das sich in Neurosen entlädt. Unsere Kultur, sagte ich, ist das Ergebnis eines ewigen Kompromisses zwischen Freiheit und Ordnung. Der Vaterkomplex wurde zum Symbol dieser Spannung. Für mich war er mehr als eine individuelle Erfahrung. Er war ein archetypisches Muster der Menschheit. Jeder Mensch sucht Führung, Schutz, Strenge, Anerkennung. Doch ebenso sucht er Befreiung von dieser Macht. Zwischen diesen Polen spielt sich unser Leben ab. Religionen, Monarchien, Ideologien, sie alle, so glaubte ich, sind Ausdruck desselben kindlichen Bedürfnisses. Einem übergeordneten Vater zu gehorchen, um der eigenen Angst zu entkommen. Diese Gedanken machten mich nicht nur berühmt, sondern auch gefährlich. Kirchenmänner nannten mich einen Zerstörer der Moral, Philosophen warfen mir Zynismus vor. Aber ich sah mich als Arzt, nicht als Richter. Ich wollte heilen, indem ich entlarvte. In meinem Arbeitszimmer in der Berggasse stapelten sich Manuskripte, Statuen antiker Götter und über allem lag Zigarrenrauch. Ich liebte es, Geschichte und Psychologie zu verbinden. Für mich war der Mensch ein Wiederholungstäter seiner Triebe. Ob in Mythen, in Kriegen oder in Träumen, immer kehrte dasselbe Muster zurück. Liebe und Aggression, Eros und Thanatos. Zwei Kräfte, die das Leben formen und zerstören. Ich schrieb über diese Gegensätze mit Leidenschaft und Erschöpfung. Die Jahre und Krankheiten zehrten an mir, aber das Denken blieb meine Zuflucht. Ich wusste, dass meine Theorien nicht endgültig waren. Sie sollten Fragen stellen, keine Dogmen schaffen. Doch viele machten sie zu Glaubenssätzen oder zu Angriffen. Ich stand zwischen Bewunderung und Hass, zwischen Schülern, die mich verehrten, und Gegnern, die mich dämonisierten. Wenn ich in jenen Nächten über meine Notizen beugte, dachte ich oft an das, was ich in jungen Jahren gelernt hatte. Dass das Unbewusste nie schweigt. Es flüstert in jeder Tat, in jedem Irrtum, in jeder Liebe, in jedem Krieg. Vielleicht war das meine kühnste Behauptung, dass der Mensch sich selbst nicht entkommen kann, weil sein größter Feind und sein tiefster Antrieb aus derselben Quelle stammen. Aus seiner Seele. Ich war alt geworden. 80 Jahre. Und doch hatte ich das Gefühl, mein Geist sei noch immer in Bewegung, während mein Körper längst zu kämpfen begann. Der Schmerz im Kiefer, Folge meines jahrelangen Rauchens und unzählige Operationen, begleitete mich Tag und Nacht. Trotzdem arbeitete ich weiter. Schreiben war meine Art zu atmen. Die politische Welt um mich herum veränderte sich. Und sie wurde dunkler. Das 20. Jahrhundert hatte sich selbst enttäuscht. Der Erste Weltkrieg hatte gezeigt, wozu der Mensch fähig ist, wenn seine Triebe die Kontrolle übernehmen. Und ich schrieb, fast prophetisch, dass unter der dünnen Schicht der Zivilisation immer das Wilde lauert. Die Menschen hielten mich für pessimistisch, doch ich war Realist. Dann kam der März 1938, der Einmarsch der Nationalsozialisten in Österreich. Wien, meine Stadt, fiel unter ein Regime, das Hass zur Religion machte. Ich war Jude, bekannt, unbequem. Die Gestapo durchsuchte mein Haus. Meine Bücher wurden verbrannt. Vier meiner Schwestern blieben zurück. Sie sollten nie wiederkehren. Meine Freunde drängten mich zu fliehen. Lange wehrte ich mich. Ich war mein Leben lang Wiener gewesen. Die Berggasse war mein Zuhause, mein Labor, mein Gedächtnis. Doch schließlich musste ich einsehen. Vernunft bedeutet manchmal, Abschied zu nehmen. Dank der Hilfe mutiger Freunde, besonders der britischen Psychoanalytin Marie Bonaparte, erhielt ich ein Ausreisevisum. Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich Wien verließ. Ich sah aus dem Zugfenster, die vertrauten Dächer zogen vorbei und ich wusste, dass ich sie nie wiedersehen würde. Ein Kapitel meines Lebens schloss sich. In London empfing mich ein kühler Nebel und eine neue Fremdheit. Ich war sicher, aber entwurzelt. In der Marisfield Gardens richtete ich mein letztes Arbeitszimmer ein. Die alten Möbel, die Statuen, meine Couch. Alles sah aus wie in Wien. Aber der Klang der Sprache fehlte. Ich schrieb weiter, so gut es mein Körper zuließ. Der Mann Moses und die monotheistische Religion war mein letztes großes Werk. Eine kühne, umstrittene Deutung des Glaubens, in der ich erneut wagte, das Heilige psychologisch zu betrachten. Ich war schwach, doch mein Denken blieb hell. Ich wusste, dass mein Ende nahe war. Meine Tochter Anna, selbst Psychoanalytikerin, wich mir kaum von der Seite. Sie war das Beste, was ich hinterließ. Klug, mutig, geduldig. Ich sah in ihr, dass meine Arbeit weiterleben würde. Der Arzt Max Schur, mein treuer Begleiter, versprach mir einst, mich nicht leiden zu lassen. Als die Schmerzen unerträglich wurden, erinnerte ich ihn an dieses Versprechen. Am 23. September 1939 schloss ich die Augen. Ich war ruhig. Nicht, weil ich keine Angst kannte, sondern weil ich sie verstanden hatte. Ich ging von dieser Welt mit der Überzeugung, dass meine Gedanken bleiben würden. Nicht, weil sie vollkommen waren, sondern weil sie Fragen stellten, die jeder Mensch sich irgendwann stellen muss. Wer bin ich wirklich? Und was in mir lenkt mein Tun? Wien war fern, doch in meinem Geist blieb es lebendig. Die Bücher, der Rauch, das Denken, das Suchen. Ich war geflohen, aber nicht besiegt. Denn Ideen, die kann kein Regime verbrennen. Wenn ich heute, jenseits der Zeit, auf mein Leben blicke, erkenne ich, dass ich nie ein Heiliger war, kein Prophet, kein Messias. Ich war ein Suchender, ein Zweifelnder, ein Mensch, der sich weigerte, einfache Antworten zu akzeptieren. Mein Werk war kein Dogma, sondern der Versuch, das Unsichtbare zu beschreiben. Das, was unter der Oberfläche pulsiert und uns zu dem macht, was wir sind. Viele nannten mich Vater der Psychoanalyse, ein ehrenvoller, aber irreführender Titel. Ich war kein Vater, der gehorsame Kinder wollte, sondern einer, der sie ermutigte, selbst zu denken. Auch gegen mich. Meine Schüler taten genau das. Jung, Adler, Rank, Ferenczi. Sie alle gingen eigene Wege, manche in Freundschaft, manche im Streit. Ich empfand Stolz und Schmerz zugleich, denn so war es richtig. Erkenntnis wächst nur, wenn sie widersprochen bekommt. Mein größtes Anliegen war es, den Menschen zu zeigen, dass sie nicht frei sind. Zumindest nicht so, wie sie glauben. Ich wollte sie nicht entmutigen, sondern ehrlich machen. Freiheit beginnt dort, wo man erkennt, wer in einem spricht. Das Ich, das Es, das Über-Ich. Wir sind das Ergebnis unserer inneren Kämpfe und erst, wenn wir sie verstehen, können wir sie führen. Oft wurde mir vorgeworfen, ich sei zu düster, zu rational, zu kalt. Aber das Gegenteil war wahr. Meine Arbeit war ein Akt der Mitmenschlichkeit. Ich wollte Leid lindern, indem ich es verständlich machte. Ein Patient, der seine Angst erkennt, hat sie schon zur Hälfte besiegt. Und ein Mensch, der seine Wünsche annimmt, hört auf, sich vor ihnen zu fürchten. Ich war überzeugt. Jeder Mensch trägt einen inneren Abgrund in sich, aber auch das Licht, ihn zu erhellen. Diese Erkenntnis war nie tröstlich, aber sie war wahr. Und Wahrheit, so unbequem sie auch ist, bleibt das einzige Werkzeug, das uns dem Frieden näher bringt. Ich war oft müde, enttäuscht, einsam. Doch es tröstete mich zu wissen, dass Denken ein Akt der Hoffnung ist. Solange wir fragen, solange wir zweifeln, sind wir lebendig. Und vielleicht ist genau das der Sinn des Lebens. Zu verstehen, ohne je ganz zu begreifen. Wenn ich sehe, wie meine Ideen weiterleben, in Büchern, in Therapien, in Gesprächen auf der ganzen Welt, dann weiß ich, dass ich nicht umsonst gesprochen habe. Die Couch, die einst in Wien stand, steht nun in London. Und noch immer legen sich Menschen darauf, um über ihre Träume zu reden. Das ist mein Vermächtnis, dass Menschen reden, statt zu schweigen. Ich habe in die Seele des Menschen geblickt und darin nicht nur Dunkelheit gefunden, sondern Sehnsucht. Sehnsucht nach Liebe, nach Sinn, nach Frieden mit sich selbst. Ich bin Sigmund Freud und ich habe gelernt, dass Erkenntnis nicht heilt, aber befreit. Unwissenheit ist Unbehagen, Wissen ist Schmerz, doch nur das Erkennen macht uns frei. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.